Bewegung ist immer gut. Das denkt sich gerade auch die schwarz-gelbe Bundesregierung. Zumindest in der CDU bei der steuerlichen Gleichbehandlung der Homo-Ehe. Und ein knappes halbes Jahr vor der Bundestagswahl bewegen sich auf einmal auch Union und FDP beim Thema Mindestlohn. Und damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Für die Liberalen war der Mindestlohn ja bislang das reinste Teufelszeug. Räumen Merkel, Rösler und Brüderle auch dieses Thema noch vor dem Wahltag im September ab? Einiges scheint dafür zu sprechen. Für die SPD und ihr Lieblingsthema dagegen dürfte das keine verlockende Wahlkampfaussicht sein. Bettina Scharkus.
Friseurin, früher ein Traumberuf, heute ein Albtraum, wenn man davon leben muss.
Die Arbeit macht sehr viel Spaß, nur dass der Lohn vorne und hinten nicht reicht. Stundenlohn 4,12 Euro brutto. Ich muss noch einen zweiten Job annehmen, aber auch das reicht nicht.
Das ist auch eine Frage der Würde. Wenn jemand wie Beschäftigte im Friseurhandwerk 40 Stunden arbeiten und wie in Brandenburg unter 800 oder bis 800 Euro brutto verdienen und jeden Monat einen vollen Tag zum Jobcenter müssen, um Hartz-IV-Leistungen, Aufstockungsleistungen, dann ist das unwürdig.
8,50 Euro Mindestlohn per Gesetz fordern SPD und Gewerkschaften. Ihre Kampagne findet immer mehr Anhänger. Sie weiß, wie sie beim Wahlvolk punkten kann. Die Arbeitsministerin macht sich das Thema Mindestlohn zu eigen, will noch vor der Wahl eine Lösung.
Arbeit muss fair bezahlt werden. Und unterm Strich, wenn jemand Vollzeit arbeitet, dann muss er wenigstens für sich selber das Existenzminimum verdienen können, den Lebensunterhalt. Das ist ein sicheres Gespür der Menschen. Und insofern ist das Thema einfach da.
Auf dieser Internetseite können Arbeitnehmer ihrem Frust anonym Luft machen. 1,4 Millionen Deutsche schuften für unter 5 Euro pro Stunde. Lohndumping ist Alltag, zum Beispiel im Wachschutz.
Ich arbeite seit 4 Jahren im Objektschutz. Um einigermaßen auf einen grünen Zweig zu kommen, arbeite ich 50 Stunden die Woche. Trotzdem bekomme ich am Ende des Monats nicht mehr als 1.100 Euro raus.
Vor 20 oder 25 Jahren war die Masse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch durch Tarifverträge geschützt. Dieser Schutz ist heute brüchig geworden und für viele gilt er nicht mehr. Das führt dann dazu, dass sich die Fälle mehren von skandalöser Niedrigbezahlung.
Dass maßvolle Mindestlöhne Arbeitsplätze vernichten würden, glaubt der Experte nicht. Das zeigten auch internationale Erfahrungen. 20 von 27 EU-Staaten haben bereits einen Mindestlohn. So zahlt Luxemburg 10,83 Euro pro Stunde, Frankreich 9,43 Euro und Großbritannien umgerechnet 7,63 Euro Mindestlohn. Nach britischem Vorbild möchte die Union eine Kommission einsetzen, in der die Tarifpartner Mindestlöhne aushandeln. Damit nähert sich die CDU den Sozialdemokraten an. Das schwarz-rot regierte Saarland geht sogar noch weiter und unterstützt im Bundesrat offen eine rot-rot-grüne Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn.
Im Ziel sind wir durchaus gleich, aber es geht um den Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir sind der Auffassung, man soll einen Mindestlohn nicht gesetzlich und nicht politisch bestimmen.
Im Ziel sind sich Union und SPD also einig, doch die SPD reklamiert das Thema für sich und setzt jetzt auf den Bundesrat.
Im Moment hören wir nur Absichtserklärungen von Teilen der CDU, die so tun, als seien sie auch irgendwie für einen Mindestlohn. Wir hören Blockaden von der FDP. Jetzt ist die Zeit, sich zu bekennen. Der Bundesrat gibt dazu Gelegenheit.
Offiziell zeigt sich die FDP kompromissbereit. Doch eigentlich halten die Wirtschaftsliberalen nicht viel von echten Mindestlöhnen.
Der konkrete Vorschlag der Union sieht eine Zentralkommission vor, die dann eben für alle Branchen und alle Regionen einheitlich eine Lohnuntergrenze festlegen könnte. Das halten wir für den falschen Weg.
Doch ein Argument für flächendeckende Mindestlöhne könnte auch den Liberalen gefallen. Mindestlöhne können den Staat nämlich finanziell entlasten. Denn viele Menschen, die zum Beispiel im Callcenter für einen Hungerlohn arbeiten, müssen ihr Gehalt vom Sozialamt aufstocken lassen.
In Mainz begrüße ich den Fraktionsvorsitzenden der FDP im Deutschen Bundestag, Rainer Brüderle. Guten Abend, Herr Brüderle.
Guten Abend, Herr Deppendorf.
Herr Brüderle, bislang hat sich die FDP ja immer konsequent gegen einen Mindestlohn ausgesprochen. Nun haben in dieser Woche gleich drei von Ihnen, Herr Westerwelle, Sie und Herr Rösler, Kompromissbereitschaft angedeutet. Warum der plötzliche Sinneswandel?
Nun gut, es bleibt ja bei der Aussage, auch beim Koalitionspartner, dass wir einen flächendeckenden, einheitlichen, gesetzlichen Mindestlohn nicht wollen. Wir wollen Tarifautonomie weiter gewahrt wissen. Wir wollen auch regionale Differenzierung. weil ein Mindestlohn von X in München was anderes bedeutet als in der Eifel oder zurück in Rheinland-Pfalz. Deshalb muss man schon differenziert vorgehen. Wir haben ja drei Ansatzpunkte heute schon von der Gesetzgebung, das Tarifvertragsrecht. Wir haben die Arbeitnehmerentsendegesetz dabei und Mindestarbeitsbedingungsgesetz. Jetzt gilt es auszuloten, ob wir beim Letzteren eine Möglichkeit sehen, in den Bereichen, wo eine geringe Tarifbindung ist, wo wenige Mitglieder Gewerkschaften sind, wenige Arbeitgeberverbände sind, ein neuer Weg einbezogen wird.
Jetzt machen wir es mal konkret. Das waren ja schon drei Gesetze. Also noch mal konkret. Ist und wäre oder wäre die FDP bereit, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, wenn ihn die Tarifvertragsparteien aushandeln und es regionale Unterschiede geben könnte?
Ein einheitlichen, flächendeckenden Mindestlohn? Nein. Wir können uns sehr wohl vorstellen, dass man das, was es heute beim Mindestarbeitsbedingungsgesetz gibt, dort heißt es Hauptausschuss, zu einer Art unabhängigen Kommission erweitert wird. Es gibt so etwas Großbritannien, nennt man dort Royal Commission, wo nicht nur die Tarifvertragsparteien drin sind, auch unabhängiger Sachverstand, die in den Bereichen, wo es keine Tarifbindung gibt, entsprechend eine Regelung vorsehen. Das in diese Richtung können wir uns vorstellen.
Also Sie sagen nochmal, wenn die CDU darauf bestehen würde, wir bleiben bei dem flächendeckenden Mindestlohn oder wie immer man das nennt, da würden Sie nicht mitmachen.
Das will sie ja bisher auch nicht, ein gesetzlicher flächendeckender Mindestlohn. Der Unterschied ist, wie stark man das nur auf die Tarifvertragsparteien konzentriert oder ob man den Weg geht, wie etwa die Briten, dass man eben auch unabhängigen Sachverstand mit einbezieht und damit eine stärkere Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung bringt. Wir wollen nicht, dass der Gesetzgeber praktisch die Löhne festlegt.
Das wäre Tarifvertragsparteien sind ja keine Gesetzgeber.
Nein, ist ja klar. Aber es gibt ja die Gegenposition, was die SPD, DGB, Grüne vorschlagen. Dort ist es ein gesetzlicher Mindestlohn. Das geht mit uns nicht. Aber das geht auch wohl mit der Union nicht. So jedenfalls bisher die Position.
Könnte das auch so ein bisschen darauf hinauslaufen? Wir von der FDP bekommen von der Union am Ende die steuerliche Gleichbehandlung von Homo-Ehen inklusive Adoptionsrecht und dafür bewegen wir uns beim Mindestlohn?
Naja, so darf man Politik nicht machen. Das erinnert ja an die frühere DDR. Tausche Dachrinne gegen Gebiss. Es müssen in jeweiligen Themenfeldern sinnvolle Regelungen kommen. Bei den gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften hat ja auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sich etwas geändert. Es war immer unsere Auffassung, dass es hier auch bei der steuerlichen Behandlung analog zur Ehe vorgehen soll. Bei der Union ist jetzt ein Stück Bewegung. Und da das ohnehin im Trend der Zeit ist, wird die Union möglicherweise mitmachen, dass wir jetzt schon das auf den Weg bringen. Aber das eine gegen das andere zu tauschen, wäre wirklich Äpfel mit Birnen zu verwechseln.
Nochmal zum Schluss auf den Mindestlohn. Glauben Sie, dass es noch in dieser Legislaturperiode eine Gesetzesvorlage von Schwarz-Gelb geben wird?
Ich kann mir das vorstellen, weil Bewegung auch bei der Union in diesem Bereich eingezogen ist. Wir haben sehr gutes Arbeitsklima miteinander. Die Zusammenarbeit zwischen drei Koalitionsparteien ist sehr gut. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir hier noch etwas zustande bekommen.
Schönen Dank nach Mainz, Rainer Brüderle.
Danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das hatte sich die Linke sicher anders vorgestellt. Mit der Verabschiedung des Wahlprogramms und der Wahl des Spitzenteams um Spitzenmann Gregor Gysi herum wollte die Partei mal wieder Zuversicht verbreiten. Doch daraus wurde nichts. Gregor Gysi muss gegen neue Vorwürfe kämpfen. Er habe mit der Stasi doch enger zusammengearbeitet, als er bislang behauptet. Die Partei zeigt demonstrative Geschlossenheit. Nur das Orakel aus Saarbrücken übt sich in Zurückhaltung. Was will Lafontaine wirklich? Das fragen sich viele eher sorgenvoll in der Partei. Mit weiterer Sorge sieht man auch, dass die anderen Parteien der Linken Konkurrenz bei den Wahlkampfthemen machen. Tim Herden.
Gregor Gysi, ein Mann im Zwielicht. Zum einen der Spitzenmann der Linkspartei, zum anderen ein Mann mit DDR-Vergangenheit, der als Anwalt wie ein Seiltänzer zwischen regimekritischen Mandanten und der Stasi balancierte. Die immer gleichen Fragen: Hat er das Gleichgewicht dabei verloren zugunsten der Stasi? Hat er über seine Stasi-Kontakte falsch Zeugnis abgelegt?
Ich unterschreibe nur eine staatliche Versicherung, die richtig sind. Davon können Sie einfach ausgehen.
Doch Gysi wäre nicht Gysi, wenn er sich nicht ein Hintertürchen offen hielte.
Wenn ich eine Straftat begangen hätte, können Sie schon davon ausgehen, dass ich meine Konsequenzen zöge, aber ich habe keine begangen.
Über diesen Fall will seine Partei besser auch nicht nachdenken.
Solche Spekulationen sind gegenwärtig überhaupt nicht notwendig.
Wenn die Linkspartei Gysi verliert, verliert sie die Person, die sie in den Medien repräsentiert. Und damit wäre ihre Öffentlichkeitswirksamkeit erheblich beschädigt.
Aber auch mit Gysi dümpelt die Linke gefährlich nah am Abgrund der 5%-Hürde. Nun soll das Wahlprogramm helfen, Titel 100% sozial. Gefordert werden mehr Hartz IV, eine Mindestrente und ein Mindestlohn. Das fordern auch SPD und Grüne. Ein Risiko für die Linkspartei?
Die Tatsache, dass andere unsere Position übernehmen, die Tatsache, dass es zumindest inzwischen für 4 Millionen einen Branchenmindestlohn gibt, ist ein Teil unseres Erfolges und zeigt sich, es lohnt, die Linke zu wählen.
Das Risiko ist in der Tat da, insbesondere dann, wenn innerhalb des sogenannten linken Lagers die SPD in der Lage ist, auch die Anhänger der Linkspartei davon zu überzeugen, dass bestimmte Programmpunkte, wenn auch in milderer Form, von ihr realisiert werden können.
Intern ist das Programm nicht unumstritten. Zum Beispiel der Punkt, dass jeder mit mehr als 6.000 Euro brutto im Monat für die geplanten Wohltaten zahlen soll. Pro und Contra.
Da erleben wir, wie in den letzten 10 Jahren sich wirklich die privaten Reichtümer verdoppelt haben. Und zwar in den Händen derer konzentriert haben, letztendlich der oberen 10%. Und ich finde, das ist eine Situation, da kann man eigentlich wirklich von jeder Partei, die letztendlich für sich soziale Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich proklamiert, auch ein couragiertes Eingreifen verlangen.
Es ist, denke ich, ein durchaus legitimes Anliegen zu sagen, dass die, die weniger haben, von denen, die mehr haben, unterstützt werden sollen. Ich glaube aber, dass es notwendig sein wird, aufzupassen, dass die, die mehr haben, nicht so viel mehr geben müssen, dass die dann auch überfordert werden.
Zugleich grassiert hinter den Mauern der Parteizentrale die Angst, Geschichte könnte sich wiederholen. Denn vieles gleicht der Situation von 2002. Die Umfragen waren auch schlecht. Es gab auch keinen Spitzenkandidaten, sondern ein Spitzenteam. Die Vorgängerpartei PDS hatte kein wirklich eigenes Thema. Am Ende blieben die direkt gewählten Abgeordneten Gesine Lötsch und Petra Pau übrig. Im Plenum, ohne Tisch, Telefon und Fraktion. Sollte Gysi wirklich ausfallen und die Umfragewerte weiter sinken, gibt es als letzten Trumpf den Retter vom Dienst. Er hält sich bereit.
Ich traue mir zu, wenn so eine Entscheidung wäre, so oder so die Verantwortung zu übernehmen. Es ist also nur die letzte Frage, ob ich das für richtig halte oder nicht.
Aber die Begeisterung der Parteispitze über ein mögliches Comeback Lafontaines ist begrenzt.
Die Frage des Spitzenteams ist natürlich abgeschlossen innerhalb der Partei.
Vielmehr hofft die Partei inständig, dass Gysi wieder den Kopf aus der Schlinge zieht.
Nein, vergessen Sie es einfach. Sie werden einen Rücktritt von mir nicht erleben. Und ich bin auch der Meinung, dass ich die Partei und unser Wahlergebnis nach wie vor stärken werde.
Ich begrüße den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag und Mitglied des Spitzenteams, Dietmar Bartsch.
Guten Abend,
Herr Bartsch. Herr Bartsch, bleibt es dabei, kein Rücktritt von Gregor Gysi, auch wenn immer wieder neue Vorwürfe kommen?
Selbstverständlich bleibt es dabei. Es kommen nicht immer wieder neue Vorwürfe und Gregor Gysis Kopf ist auch in keiner Schlinge. Er ist gerade sehr überzeugend auf dem Berliner Landesparteitag zum Spitzenkandidaten gewählt worden mit über 94%.
Jetzt müssen wir mal geschlossen sein.
Nein, nicht jetzt müssen wir mal. Das ist die Zustimmung, die er hier in Berlin hat. Ich meine, er hat auch sein Direktmandat im Haus hoch gewonnen. Da hätten CDU und SPD zusammen nicht so viel Erststimmen wie er. Also Gregor Gysi wird für uns einer der wichtigen Leute im Wahlkampf sein. Es gibt überhaupt keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Er hat seinen Rücktritt selbstverständlich ausgeschlossen. Warum sollte er das tun? Es gibt diese neuen Dokumente, von denen immer so viel geredet wird, überhaupt nicht. Da wird viel wiederholt und da schreiben Leute etwas nach. Da bin ich wirklich dafür, dass mal genau geguckt wird. Hier geht es um eine eidesstattliche Versicherung und wir leben doch im Rechtsstaat. Der gilt doch auch für Gregor Gysi, oder nicht?
Dennoch, aus dem Stolperstart von Peer Steinbrück bei der SPD hat die Linke keinen Profit gezogen. Seitdem es diese Vorwürfe gegen Gysi wieder gibt, ist man noch mal gesunken. Stehen Sie nicht doch irgendwie in so einem Dilemma mit Gregor Gysi?
Also wir sind nicht weiter gesunken. Wir sind auf einem zweifelsfrei niedrigen Niveau, 6%. Zwischen 6 und 7%. Das ist sicherlich nicht zufriedenstellend. Aber diese Ursachen liegen weder bei Peer Steinbrück noch bei Gregor Gysi. Das hat damit zu tun, dass wir 2 Jahre wirklich des Niedergangs in der Linken haben. Aber wir sind bei der Stabilisierung. Wir haben jetzt ein Wahlprogramm vorliegen. Wir haben eine neue Geschlossenheit in der Partei. Und wir werden mit unseren Themen jetzt versuchen, im Wahlkampf zu punkten. Ich glaube, dass die Voraussetzungen so schlecht nicht sind.
Nun umwirbt ja der Vorstand, zumindest Teile des Vorstandes, Ben Rixinger, die SPD und Peer Steinbrück nun vielleicht doch mehr und mehr zusammenzuarbeiten. Ist das jetzt naiv oder pure Verzweiflung? Sigmar Gabriel hat heute gesagt, kommt gar nicht mehr in Frage.
Also weder noch. Aber ich rate, von Konstellationsdebatten jetzt abzusehen. Wir sollten mit unseren inhaltlichen Positionen werben. Die sind gut genug. Wir haben viele eigenständige Punkte. Man kann sich das tagtäglich im Deutschen Bundestag angucken. Von der Patriot-Stationierung zu Mali, genauso was die europäischen Rettungsschirme betrifft. Die Linke hat eigenständige Positionen in den Fragen Arbeit, Rente. Und mit denen sollten wir werben. Konstellationen halten nur ab von den eigentlichen Auseinandersetzungen.
Aber nehmen wir mal das Thema Mindestlohn. Damit haben wir die Sendung begonnen. Das übernehmen jetzt mehr und mehr alle anderen Parteien. Laufen der Linken da die Themen letzten Endes weg? Und warum fordern Sie einen Mindestlohn über 10%, über 10 Euro die Stunde? In Brandenburg sind Sie ja schon bei 8,50 Euro gelandet.
Also, Mindestlohn ist ein hervorragendes Beispiel. Die Linke war die erste Partei, die den Mindestlohn gefordert hat. Da waren SPD, Grüne, viele Gewerkschaften noch dagegen. Wir haben das gesellschaftspolitisch durchgesetzt. Die Linke war da die treibende Kraft. Ohne uns wird es ihn wahrscheinlich heute noch nicht geben. Da können wir stolz sagen, wir haben das geschafft. Und Brandenburg ist der Beweis. Da, wo wir regieren, in Berlin haben wir das auch durchgesetzt, dass es einen Mindestlohn von 8,50 Euro gibt. Da bin ich stolz auf meine Brandenburger, dass sie das so schnell hingekriegt haben. Da sieht man, dass links wirkt. Dass wir uns einen etwas höheren Mindestlohn fordern, das ist eine ganz andere Frage. Da stehen wir auch dazu und da werden wir auch weiter für kämpfen. Also die Linke wirkt. Mindestlohn ist ein Beispiel. Sie können die Finanztransaktionssteuer nehmen. Ich kann Ihnen jetzt eine Palette reichen. Die Sendezeit nicht.
Reicht die Sendezeit nicht. Zum Schluss noch eine Frage. Es gibt so Spekulationen, ob einige der linken Abgeordneten nach der Bundestagswahl zur SPD überwechseln könnten.
Also das sind Spekulationen, wie Sie richtig sagen. Mir ist davon nichts bekannt. Zunächst mal wollen wir dafür sorgen, dass es ganz viele Abgeordnete der Linken gibt. Die SPD soll sich darum kümmern, mit der CDU die Auseinandersetzung zu führen und dafür zu sorgen, dass Schwarz-Gelb nicht fortgesetzt wird. Wir kämpfen für uns und wir kämpfen als Linke und als nichts anderes.
Dietmar Bartsch, schönen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Also immer schön optimistisch bleiben. Das war's für heute. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Schauen Sie rein beim Bericht aus Berlin auf Facebook und Twitter aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Tschüss.